Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Die übliche Kapitallektüre, es gab da ja immer wieder Anläufe von allen möglichen politischen Richtungen und Gruppen und akademischen Gruppen, läuft sehr oft so, dass die Leute, die das lesen und diskutieren, sich so an die bürgerlichen Verhältnisse, Lebensverhältnisse gewöhnt haben, dass sie dieses erste Kapitel, Analyse der Ware, und dann später auch noch das Kapitel übers Geld, dass sie das alles lesen als, ja, ja, so wird schon sein, und dem gar keine Kritik entnehmen. Kritik lesen die viele Kapitalleser überhaupt erst raus, wenn dann von Lohnarbeit und Kapital und von Ausbeutung und Mehrwert die Rede ist. Dann haben Sie den Eindruck, jetzt entnehmen Sie dem Buch Kritik. Ich habe heute zeigen wollen, dass das Buch von der ersten Seite an Kritik liefert. Dass da eine Kritik an der Irrationalität dieser Produktionsweise und an dem Umstand, dass der Reichtum hier über Menschenopfer läuft, dass das von den ersten Seiten an zu erkennen ist. Dass hier eine Form des Reichtums vorliegt, die ist unvernünftig und die tut der allergrößten Mehrzahl der Leute nicht gut. Also das ist von Anfang an dem zu entnehmen und sollte nicht erst, dann, wenn es quasi ungerecht zugeht, rausgelesen werden. Denn da ist der Marx auch der Meinung, nein, gerecht ist es schon alles. Gerecht im Sinn von den Gesetzen dieser Ökonomie entsprechend. Und das Zweite, was ich weiß, dass bei der Kapitallektüre zuverlässig schief geht, ist, dass die Leute, die sich damit befassen, speziell die ersten Kapitel, dass sie das alles wie definitorische Begriffsgebäude nehmen. So nach dem Muster, man muss sich Marx Begrifflichkeit angewöhnen oder antun, wenn man zu denselben Ergebnissen kommen will wie er. Da ist natürlich klar, den Satz kann man prima umkehren. Man muss sich gegen die Begrifflichkeiten als geistige Vergewaltigung wehren, wenn man nicht zu denselben Ergebnissen kommen will. Das ist aber kein definitorisches Konstrukt im Sinn von, das kann man so definieren und kann es auch anders definieren. Sondern das ist die Erläuterung der Wirklichkeit, die wir kennen, halt im Einstieg an einem abstrakten Punkt. Aber dass der Punkt abstrakt ist, nimmt nichts von seinem Realismus weg. Es ist nicht weniger real oder realistisch, dadurch, dass es abstrakt ist, dass man über die Ware redet und nicht über die Fabrik. Nicht schon über die Fabrik, die kommt ja später. Also man muss bei der ganzen Lektüre, wenn man da einsteigt, immer auch drauf dringen, auch wenn man sagt, man will sich mit befassen und sich die Mühe machen, drauf dringen, dass man das auffasst als, was kriege ich hier über die Welt erzählt, die ich kenne? Welche Schlüsse werden aus dem gezogen, was als Erfahrung vorliegt? Und dass man sich keinen Augenblick in dieses Marx definiert das so und definiert das so und dann ist man in einer Willkürwelt, wo irgendeiner sich ein Begriffsgebäude zimmert und hinterher sagt man, naja, als geschlossenes Warnsystem ziemlich beeindruckend. Ja, die Prüfung ist an jeder Stelle fällig und man darf nicht sagen, irgendwie aufgehen tut's schon seit Definitionen Werk. Das sind die beiden großen Irrwege, mit denen an diese Kapitallektüre rangegangen wird. Das soll man von Anfang an vermeiden. So, jetzt sagt doch mal, ob euch noch irgendwas zweifelhaft oder vorkommt. Oder ob er, wenn er das alles total richtig findet und mitmacht, ob er dann was anderes, weitergehendes, mehr wissen wollt. Man kann ja auch sagen, es ist, wenn alles gegessen ist, dann reden wir über was Neues. Der Abend ist noch jung.
Kannst du nochmal genau die Unterscheidung klar machen zwischen gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitskraft und konkreter Arbeitskraft?
lassen wir mal die Kraft weg, konkrete Arbeit. So, konkrete Arbeit ist erstmal die, die irgendwer verrichtet, wenn er irgendwas herstellt. Das sollte nichts rätselhaft sein. Das konkrete Arbeit verrichtet auch jemand, der keine Ware produziert. Wenn die Hausfrau ein Essen zubereitet, ist es konkrete Arbeit. Das wird nicht verkauft, da kriegt sie auch nichts dafür. Konkrete Arbeit wird da verrichtet. Wenn die konkrete Arbeit zu dem Zweck der Herstellung einer Ware und ihres Verkaufs verrichtet wird, dann geht es bei der Arbeit um die Vergegenständlichung von Arbeit, die als gesellschaftlich notwendig anerkannt wird. Ja, es geht darum, dass man einen Käufer findet, der einem was dafür gibt. Das ist der Zweck. Dann ist die Frage, als was gilt dann meine Anstrengung? So, und da hast du jetzt erstmal, die gilt natürlich nicht, soweit ich mich angestrengt habe, sondern soweit es durchschnittlich notwendig ist. Ist irgendwie jedem geläufig. Auf einem Markt bieten viele Kräuter an. Oder was weiß ich, Erdbeeren. Wie lange das Individuum gekostet hat, die Erdbeeren zu pflücken, ist am Markt völlig wurscht. Wer krank ist oder nicht so geschickt, arbeitet natürlich langsamer. In unserer Gesellschaft sein Pech. Nur soweit der gesellschaftliche Durchschnittsarbeit vergegenständigt, findet seine Arbeit Anerkennung. Und übrigens noch nicht mal dann unbedingt. Aber jedenfalls, das ist die erste Bedingung. Nicht die individuelle Anstrengung wird bezahlt, sondern sie wird, wenn sie bezahlt wird, so weit bezahlt, soweit sie gesellschaftlich notwendige war. Nicht soweit sie wirkliche war. Das heißt ja auch umgekehrt. Wer geschickt ist.
Also warte, gesellschaftlich notwendig in dem Sinne, dass man zahlungsfähige Bedürfnisse findet, die das halt abnehmen.
Ja, richtig, ganz genau. Eine andere Fassung von gesellschaftlich notwendig gibt es in dieser Gesellschaft gar nicht. Richtig, ja.
Das finde ich mal wichtig, dass es nicht heißt, okay, individuell zahlt nicht, aber gesellschaftlich notwendig und es wäre irgendeine Zahl, die ausgerechnet worden wäre. Ja? Na, das klingt ein bisschen so, das fand ich gut. Nein, halt, es ist identisch damit, wie viel halt dafür gezahlt wird. Das gibt es gar nicht anders als gesellschaftlich notwendig, als im Preis der Ware.
Ja, du kannst ja so sagen, das hat immer zwei, man kann das noch zurückverfolgen auf den Gehalt, der immer drin steckt. Also erstmal ja, gesellschaftlich notwendig ist das, was bezahlt wird, was einen Käufer findet. Das hat den Beweis seiner gesellschaftlichen Notwendigkeit hinter sich. Aber was wird dann als gesellschaftlich notwendig anerkannt? Jetzt kannst du sagen, erstens, innerhalb der Branche oder innerhalb des Kreises derer, die alle das Gleiche herstellen und am Markt anbieten, ist es tatsächlich der durchschnittliche Aufwand. Wenn es da einen gibt, der in derselben Zeit mehr hinkriegt, vergegenständlich der mehr gesellschaftliche notwendige Arbeit mit seiner individuellen. Wenn einer unterm Durchschnitt liegt, vergegenständlich der mit seiner individuellen Arbeit weniger als den gesellschaftlichen Durchschnitt. Also das gibt es schon innerhalb der jeweiligen Sphäre, konkurrieren ja die Anbieter um den Markt und da orientieren sie sich an, oder da macht sich geltend, was durchschnittlich halt so an Aufwand für diese Sorte Produkt aufgewendet werden muss. Zugleich macht sich, und an das habt ihr jetzt gedacht als Ergänzungsargument und als eins, das richtig quer noch dazu liegt, gleichzeitig macht sich in gesellschaftlich notwendig natürlich auch geltend, wie viel gesellschaftliche Gesamtarbeit überhaupt oder wie viel von der gesellschaftlichen Gesamtarbeit überhaupt auf das Pflücken von Erdbeeren oder auf das Herstellen von elektrischen Uhren verwendet werden kann. Wenn also innerhalb der Uhrenbranche alle die durchschnittliche Arbeitszeit nur brauchen für ihre Uhr, aber insgesamt zu viel Uhren hergestellt werden, was natürlich vorher niemand weiß, sondern man immer erst hinterher am Markt merkt, wenn man es nicht los wird. dann macht sich gegen alle Uhrenproduzenten geltend, dass zu viel gesellschaftliche Arbeit auf diesen Sektor geworfen worden ist, dann können alle mit ihrer individuellen Arbeit, die in ihrer Branche alle die durchschnittliche ist, also eigentlich schon die ist, die gelten müsste, nicht erzielen, was man gesellschaftlich durchschnittlich erzielen kann, weil ja zu viel Arbeit auf die Uhrenherstellung verwendet worden ist und deswegen dann jeder tatsächlich viel weniger gesellschaftliche Arbeit verwirklicht hat, als er individuelle Arbeit reingesteckt hat, unbeschadet dessen, dass er innerhalb seiner Branche den Durchschnitt erreicht hat. Das sind richtig zwei Kriterien. Innerhalb der Branche im Vergleich mit gleichartigen Anbietern der durchschnittliche Aufwand und aufs Ganze gesehen der Aufwand überhaupt, der in der Gesellschaft auf diesen Sektor geworfen wird und wo sie eben die Frage ist, die erst hinterher zu klären ist. Ist in dem Sektor überhaupt so viel gewollt gewesen, gebraucht gewesen? Es gibt den gesellschaftlichen Zweck nicht, das Nötige herstellen, sondern das Nötige setzt sich als die Bereitschaft der Kunden, Geld zu zahlen, durch.
Ja, das meine ich, also deswegen ist mir manchmal bin ich manchmal über den Begriff gesellschaftlich notwendige Arbeit gestolpert, weil eben diese Ergänzung oder diese Übersetzung in das, wofür halt Leute Geld hinlegen. Also, und das ist halt hier nur notwendig.
Ja. Ja. Hat dann aber eben die zwei Bestimmungen. Also, weil das ist da gar kein Widerspruch. Also es, gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit ist ja gar kein Widerspruch gegen existieren tut die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit nur als das, wofür es Geld gegeben hat. Das war dein Argument. Aber was existiert nur in der Form? Ja, tatsächlich der Durchschnitt der Produktivität der Arbeiten und das Quantum der auf einen Sektor verwendeten Arbeit.
Weil es wäre nämlich auch nicht richtig, wenn man das alles nur nach der Seite der Bereitschaft auflöst. Ja? Nach der Seite gesellschaftlich notwendig ist alles dasjenige, wofür man bereit ist zu zahlen. Und dann quasi das als Verlängerung macht der Volkswirtschaftslehre, die sagen, der Mensch zahlt so viel dafür, wie groß der Nutzen für ihn ist. Das passt nicht, weil die Bereitschaft, das heißt, es ist ja wahrscheinlich auch nicht gemeint worden, ich wollte nur sagen, wenn man die Seite anbringt mit der Bereitschaft, darf man das, also es zielt zahlungskräftige Nachfrage auf sich, darf man es nicht nur auflösen nach die Seite und es ist die Nachfrage, die den Preis bestimmt. Weil das hat man ja nach einer anderen Seite, das gibt es ja wieder auch. Wenn die Nachfrage nur bereit ist, ganz wenig zu zahlen, dann werden manche Sachen einfach überhaupt nicht verkauft. Oder deren Produktion wird dann eingestellt.
Aber dann war es auch keine gesellschaftlich notwendige Arbeit. Das ist doch identisch, denn. Das ist identisch.
Ich war mal in Berlin, da habe ich so einen ähnlichen Vortrag gemacht. Da waren Volkswirtschaftsstudenten da. Und die haben gesagt, du gibst es also zu, es ist doch Angebot und Nachfrage. Da habe ich mir gedacht, das halten jetzt die für quasi, das ist die Kapitulation der Marxisten. Aha, es ist doch Angebot und Nachfrage. Ich will doch nicht sagen, es ist nicht Angebot und Nachfrage, sondern ich will sagen, was setzt sich über Angebot und Nachfrage durch? Was ist der Gehalt, der sich in Angebot und Nachfrage durchsetzt? Nicht, ist es nun Angebot und Nachfrage oder nicht? Und nach der Seite, da gibt es dann, und das, da zielt das Argument von der Susanne drauf, da gibt es natürlich die zwei Seiten. Angebot und Nachfrage sind die Weise, wie die Anerkennung der Arbeit als gesellschaftlich notwendiger oder die Nichtanerkennung der Arbeit als gesellschaftlich notwendiger stattfindet. Aber dass es gesellschaftlich notwendige Arbeit ist, um die es dabei geht, das dürfen wir nicht in die Willkür auflösen, sondern es ist dann schon gesellschaftlich notwendige Arbeit. Und da war Ihr Argument, es ist nicht nur so, dass Angebot und Nachfrage den Wert bestimmen, sondern es ist auch so, dass der Wert Angebot und Nachfrage bestimmt.
Also dann muss man aber doch die Sache...
Das ist jetzt ein neuer Gedanke, der letzte ist noch nicht besprochen worden. Ja,
da will ich jetzt nochmal drauf gehen.
Also das letzte mit dem, wo du jetzt nochmal auf den Gehalt gegangen bist, ja? Das heißt doch dann, also an der Sache ausgedrückt, das ist das, was den Wert begründet. Das ist was, und das ist wirklich was anderes, als wie existiert denn das?
Ja.
Also das ist die Differenz.
Ja.
So verstehe ich sie auch. Ja. Ja? Das ist das, was die Unterschied begründet, ja? Aber existieren tut der wirklich nur so. Ja? Der existiert auch nur im Preis. Das ist, das, und das finde ich ist ein wichtiger Unterschied. Das, was das begründet, nämlich gesellschaftlich notwendige Arbeit zu sein. Also dass das die notwendige Arbeit, die aufgewandt worden ist auf ein Produkt. Das ist das, was dann im Preis bezahlt wird. Aber diese notwendige gesellschaftliche Arbeit, die gibt es nicht als einen berechenbaren, als einen berechnenden Tatbestand für sich.
Ja.
Das, denke ich, war doch genau die Schwierigkeit bei der Ausgangspunkt. Also so würde ich meine, passt zusammen. Aber dann schon so.
Ja, und da ist halt, dass man beide Seiten festhalten will. Dass man sagen will, nein, gesellschaftlich notwendig, das existiert quasi nicht als eine berechenbare Größe, wo man vorher sagt, da steckt folgende Stundenzahl drin, also kommen wir auf folgenden Preis. Und doch will man gleichzeitig an der anderen Seite festhalten, aber was ist im Preis und mit Angebot und Nachfrage ausgedrückt? Erschwanken darum, was für eine Arbeitszeit da drin steckt.
Gut, ich wollte jetzt bloß nicht sagen, das ist die eine Seite und die andere Seite, sondern ich wollte eben das Verhältnis davon angeben, mein etwas, das begründet den Wert. Ja, und existieren als Wert einer Ware tut er wirklich nur, tut's wirklich nur im Preis.
Ja. Nur im Preis setzt sich der Inhalt gesellschaftlich notwendige Arbeit durch. So, jetzt kann man den Satz aber auch umgekehrt lesen und sagen, im Preis setzt sich nichts anders als der Gehalt gesellschaftlich notwendige Arbeit durch. Und das sind die beiden Betonungen, die gegeneinander stehen. Du denkst an eine Seite nicht. Und zwar, es ist nicht bloß so, dass im Kauf Arbeit als gesellschaftlich notwendig anerkannt wird. Ja, so haben wir jetzt bisher geredet. Und damit eben ihr gesellschaftliches Gewicht zugewiesen kriegt, in dem Geld, was für sie hingelegt wird. Sondern es ist auch umgekehrt so, nicht im Einzelfall, aber im Großen und Ganzen und auf die Dauer muss die gesellschaftlich notwendige Arbeit bezahlt werden. Sonst gibt es die Produkte nicht. Also das ist die Seite. Es ist nicht nur so, dass Angebot und Nachfrage den Wert bestimmen, sondern es ist schon so, dass der Wert Angebot und Nachfrage bestimmt. Wenn was gebraucht wird, keinen Preis erzielt, der dem Produzenten seinen Aufwand ersetzt, dann stellt er das nicht mehr zur Verfügung. So bestimmt dann in der nächsten Periode der notwendige Aufwand den Preis. Nur wenn der Preis bezahlt wird, mit dem der Produzent sich reproduzieren kann, dann wird das Produkt auch wieder erzeugt und dem Markt angeboten. Und so bestimmt dann der notwendige Aufwand den Preis. Ja, da kann man auch wieder nicht sagen, dass das ausrechenbar wäre. Ne? Sondern das hat halt, das, insofern merkt man, der Wert ist das Gesetz des Austauschs. Nicht. Und es ist kein Widerspruch dagegen, dass jeder an jeder Stelle willkürlich tauscht, nämlich willkürlich im Sinn von, ich zahle so wenig, wie ich zahlen, ich gebe so wenig Geld her, wie ich kann und nehme so viel, wie ich kriegen kann. Das ist kein Widerspruch dagegen, sondern das ist genau die Weise, wie gesellschaftlich notwendige Arbeit als Maß des Austauschs sich durchsetzt in einer Gesellschaft, in dem es niemanden gibt, der sagen kann, wie viel gesellschaftliche Arbeit eigentlich nötig ist, in dem niemand sagen kann, was eigentlich der gesellschaftliche Durchschnittsaufwand für ein Pfund Brot ist oder für sonst irgendein bestimmtes Ding, in dem es keinen Gesamtwillen gibt, da setzt sich die notwendige Arbeit als Maß des Austauschs nur in der Form durch. Aber wie gesagt, die Form der Durchsetzung ist kein Widerspruch gegen den Inhalt, der sich durchsetzt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt das klar gekriegt habe.